Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Geschändete Gräber, Übergriffe und Beleidigungen in Frankreich. Vergeht kaum eine Woche, in der die Medien nicht über antisemitische Vorfälle berichten. Wir werden in den kommenden Tagen in mehreren Reportagen dieses Thema in den Blick nehmen und einen Rabbiner vorstellen, der sich dem Kampf gegen Hass und Vorurteile verschrieben hat, über die Religionsgrenzen hinweg. Großer Bahnhof in Mailand. Die rechtspopulistische Lega startet heute ihren Europawahlkampf und bekommt dazu Unterstützung unter anderem vom deutschen AfD-Vorsitzenden. Auch dazu gleich mehr. Und wir berichten darüber, warum Griechenland die Hilfen für anerkannte Flüchtlinge kürzt. Vor jüdischen Vertretern hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron unlängst schonungslos und selbstkritisch Bilanz gezogen. Unser Land, ganz Europa und fast alle westlichen Demokratien erleben derzeit ein seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie dagewesenes Wiederaufleben des Antisemitismus. Um 74% ist im vergangenen Jahr die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Frankreich gestiegen. Die Täter entstammen unterschiedlichen politischen Lagern. Aber der Präsident warnt besonders vor islamisierten Stadtteilen, die Republik zurückerobern müsse. Schulen sollen den Kampf gegen Hass und Vorurteile in den Mittelpunkt rücken. Es ist der Job, den Rabbiner Michel Serfati zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Im laizistischen Frankreich darf er zwar nicht in die Schulen gehen, aber mit seinem jüdisch-muslimischen Freundschaftsverein beschreitet er andere Wege der Verständigung und Aufklärung. Ursula Welter hat ihn dabei begleitet.
Paris liegt nordwestlich von hier, 30 Kilometer hoffnungslos verstopfte Autobahnen entfernt. Hier wohnen die Pendler. Das Städtchen Ris-Orangis gehört zum Departement Essonne. Architekten haben in den 60er Jahren Wohnviertel hochgezogen. Soziale Utopien standen Pate, aber es wurden soziale Brennpunkte daraus. Mit der steigenden Bevölkerungszahl explodierten die Probleme. Eine Einwanderergeneration nach der anderen geriet in den Strudel von Gewalt, Waffen, Drogen, Prostitution, Jugendarbeitslosigkeit. In der Rue Jean Moulin steht eine evangelische Kirche, eine Moschee, eine Synagoge. Mittendrin eine Polizeiwache. 10 junge Männer warten auf der Straße. Ihre familiären Wurzeln reichen bis Ghana, Mali, Guadeloupe, Elfenbeinküste. Alle tragen das Gleiche. Dunkle Hosen und Jacken, rote Pullover, beige Wildlederschuhe. Auch die drei Frauen, die Erzieherinnen, sind identisch gekleidet. Die Gruppe wartet auf den Rabbiner.
Guten Tag. Verzeiht die Verspätung.
Guten Tag, Monsieur Serfati. Und hier die Jugend, die an diesem Treffen teilnehmen wird.
Michel Serfati ist der Rabbiner von Ris-Orangis. Die Jungs, die er an diesem Morgen begrüßt, leben im Internat, im staatlichen Eingliederungszentrum EPID, das Jugendliche aus dem sozialen Sumpf holen soll. Geschaffen nach den Vorstadtunruhen 2005. Unterrichtet wird alles, was hilft, in der Gesellschaft und im Beruf Fuß zu fassen. Von Bürgersinn bis Mathematik und Höflichkeit. Im Internat herrscht militärische Disziplin. Das Eisengitter der Synagoge fällt hinter der Gruppe ins Schloss. Im Eingangsbereich wird auf das Handyverbot am Sabbat hingewiesen. Ein Plakat wirbt für ein Kolloquium. Zusammenleben der Religionen, Illusion oder Realität?
Auf geht's, kommt. Füße gut abtreten. Geht durch in den zentralen Raum.
Der 76-jährige Rabbi hockt sich auf die Stufen an der Stirnseite des Gebetsraums. Er begrüßt zweisprachig. Geboren in Marokko, Professor für semitische Sprachen in Frankreich, in seiner Jugend erfolgreicher Basketballspieler. 2003 wurde er von jungen Muslimen zusammengeschlagen. Das sei vergessen, sagt er heute. Geblieben ist sein Engagement. 2005 gründete er den jüdisch-muslimischen Freundschaftsverein AGMF. Mit einem Bus und muslimischen Gleichgesinnten tourt er seither durchs Land.
Wir mussten nicht auf die Gelbwesten warten, um die Augen geöffnet zu bekommen über die Verschwörungstheorien, die bei den extremen Rechten und extremen Linken kursieren. Untragbare Dinge wie, die Juden besitzen die Medien, die Banken, beherrschen die Welt, etc.
Der Rabbiner und sein jüdisch-muslimischer Freundschaftsverein konzentrieren sich auf die Vorstädte. Die jungen Muslime, die, wie Serfati sagt, mit den Vorurteilen gegen Juden aufwachsen.
In diesen Vierteln gibt es eine hohe Zahl von Schulabbrechern, die höchste Arbeitslosigkeit. Vor allem in diesen Stadtteilen verbreiten sich antisemitische Parolen. Ein Pamphlet wie »Die Protokolle der Weisen von Zion« kursiert. Salafistische Prediger sorgen für Verbreitung. Und dann ist da die Kleinkriminalität, der Drogenhandel.
Der französische Staat hat 1500 Stadtteile in ganz Frankreich zu sogenannten sensiblen Zonen erklärt. Hierher fährt Michel Serfati, wenn er nicht gerade Gruppen für die Aufklärungsarbeit in seine Synagoge bittet. Der Rabbiner will den kritischen Geist der jungen Menschen schärfen, damit sie nicht jede Verschwörungstheorie glauben, die sie hören.
Gut, fangen wir an. Lasst uns reden. Habt ihr Fragen? Ihr möchtet, dass wir von mir sprechen? Ich wirke wie ein Riese, einer von der Rasse der Riesen. Fast 2 Meter. Aber ich sag euch, man schrumpft mit dem Alter.
Im Laufe der Jahre ist auch seine Gemeinde geschrumpft. Freunde und Angehörige sind nach Israel gegangen. Serfati ist in Frankreich geblieben, mit seiner Botschaft. Seht her, ich bin ein Jude, man muss mich nicht hassen. Frankreichs laizistische Schule lehre nichts über Religion, kritisiert er. Das öffne den Vorurteilen Tür und Tor.
Welches Etikett werde ich mir geben? Ihr wisst, was ein Etikett ist. Man hängt es an die Wand, an ein Tor. Welches Etikett gebe ich mir? Sprecht, bewegt euch. Lauter.
Un chef religieux. Ah, voilà une bonne formulation.
Ein religiöser Anführer? Bravo. Ja, das ist gut. Und wie heißt der religiöse Anführer in der Moschee?
Comment appelle-t-on le chef religieux à la mosquée? L'imam. Bravo.
Genau, der Imam. Bravo. Und in der Kirche?
Plus fort.
Le curé.
Le curé.
Genau. Zögert nicht, ihr seid hier zu Hause.
Ici vous êtes chez vous.
Michel Serfati ist ein Eisbrecher. Er erklärt in diesen 2 Stunden jüdische Rituale, spricht vom Holocaust und erwähnt den aktuellen Antisemitismus in Frankreich. Die meisten Jugendlichen an diesem Tag haben interessiert zugehört. Als die Reißverschlüsse der Jacken wieder hochgezogen werden, sind viele der Fragen beantwortet. Wozu die Kippa? Wann betet ein Jude? Was heißt koscher?
Das ist interessant, etwas zu lernen. Und wenn Freunde danach fragen, kann ich was erklären, bevor sie über Juden urteilen. Sehr interessant. Juden und Muslime sind sich teils ähnlich.
Sagt Hakim beim Rausgehen. Jabil steht daneben.
Es sind doch auch Vorurteile, dass sich Juden und Muslime hassen. Das stimmt nicht. Ich habe ja auch akzeptiert, hierher zu kommen. Ich bin Moslem. Das ist kein Problem.
Der Rabbiner und sein jüdisch-muslimischer Freundschaftsverein. Eine Reportage war das von Ursula Welter. Und wir werden den 76-jährigen Michel Serfati auch morgen begleiten mit seinem Bus im Kampf gegen Hass und Vorurteile. In ihren Heimatländern sind die Rechtspopulisten schon lange an den Wahlurnen erfolgreich. Jetzt wollen sie auch auf europäischer Ebene der Politik den Stempel aufdrücken. Wenn Spitzenpolitiker von AfD und weitere Kader rechtspopulistischer Parteien in der EU heute in Mailand bei Lega-Chef Matteo Salvini vorsprechen, dann soll nicht nur der Startschuss für die Europawahlen fallen, sondern auch ein Schulterschluss der Rechtspopulisten besiegelt werden. Jörg Seiselberg ist unser Italien-Korrespondent. Herr Seiselberg, fangen wir mit der Botschaft an. Rechtspopulistische Parteien betonen gerne die Bedeutung der Nation. Mit welchem gemeinsamen Programm wollen Salvini und seine Verbündeten die europäischen Wähler überzeugen?
Ja, es ist sozusagen eine Internationale der Nationalen, für die hier ein weiterer Boden bereitet werden soll heute in Mailand. Die Themen, die sozusagen die Klammer darstellen, das sind drei. Zum einen ist es die Flüchtlingsdebatte, dann ist es die Ablehnung des Islam und auch die Ablehnung, im besten Fall Skepsis gegenüber Europa. Letzteres vor allen Dingen ist natürlich etwas Zentrales, gerade mit Blick auf den Europawahlkampf.
In Italien stellt die Lega mit Matteo Salvini den Innenminister. Ist das Treffen in Mailand ein Beleg dafür, dass Italien für diese politische Konfiguration nun die Führungsrolle beansprucht?
Absolut, das ist das Zeichen, dass Matteo Salvini sich als neue Führungsfigur der europäischen Rechten sieht. Und in dieser Rolle ist er offensichtlich auch akzeptiert, auch von den anderen zwei großen, Marine Le Pen und der FPÖ-Chef Strache, die haben ihm weitgehend wohl freie Hand gegeben für die Akquise neuer Kräfte der Rechten. Das ist so ein bisschen das zentrale Ziel des Treffens in Mailand. Man hat auch signalisiert, dass man gemeinsam dann eine Abschlusskundgebung machen will für den Europawahlkampf. Die soll auch in Mailand stattfinden, auch also in Italien von Matteo Salvini organisiert. Matteo Salvini selbst möchte diese Führungsfigur möchte diese Führungsrolle innehaben und sie wird ihm auch von den anderen in der rechten Idee in Europa zugestanden.
Die Rede ist sogar von einer Wahlkampftour Salvinis durch Deutschland, hat der italienische Innenminister schon angedeutet, wie er sich das vorstellt.
Nein, das hat er noch nicht gesagt, aber es ist klar, dass er im Europawahlkampf aufgrund seiner Bekanntheit über Italien hinaus sich nicht nur darauf beschränken wird, hier aktiv zu sein, sondern auch in anderen Ländern. Und Deutschland ist da für Salvini, für Italien ein ganz wichtiges Land, ein wichtiger Partner. Da geht auch der Blick halt ganz zentral zur AfD, die ja heute dabei sein wird in Mailand. Also da wird Salvini sicherlich im Europawahlkampf auch in Deutschland zu sehen sein.
Die österreichische FPÖ, das Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich, sie gehören zu den bekanntesten Rechtspopulisten in Europa. Sie unterstützen die Allianz mit Salvini, aber für das heutige Treffen gab es auch Absagen. Ist das ein Zeichen dafür, dass es hinter den Kulissen doch ein bisschen knirscht?
Ja, das könnte man so interpretieren. Es wäre ja auch nicht ganz verwunderlich, weil ja letztendlich dieses Bündnis von Nationalen immer an Grenzen stößt, wenn denn eigene Interessen betroffen sind und dann das, was man ideologisch leicht an Schnittmengen hat, im Konkreten schwierig wird. Aber sowohl Le Pen als auch Strache haben signalisiert, das Treffen in Mailand heute hat die Unterstützung auch der FPÖ, der Partei, auch von Marine Le Pen, also keine Spaltung, sondern Matteo Salvini in seiner Führungsrolle, in der Rolle desjenigen, der sozusagen Akquise betreiben soll für neue Kräfte. Und da geht der Blick unter anderem nach Skandinavien, aber halt auch ganz gezielt nach Deutschland. Man will die AfD dabei haben in einem großen, breiten Bündnis im künftigen Europaparlament.
Noch ganz kurz, die Jugendorganisation der Rechtspopulisten haben in der vergangenen Woche in Rom schon einmal den Schulterschluss geübt. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Treffen? Wie geeint wirkt das Bündnis?
Es ist ein Bündnis, das, wenn es um die Kernthemen dieser Parteien geht, das sind die drei genannten Flüchtlinge, Islam und Ablehnung von Europa, dann ist man sich einig. Aber im Konkreten, wenn es beispielsweise beim Thema Flüchtlinge darum geht, wie geht man damit um, wie verteilt man sie, dann haben wir in der Vergangenheit gesehen, stößt man sehr schnell an Grenzen. Also gemeinsame Reden schwingen, das ist relativ einfach, aber dann konkrete gemeinsame Politik machen, da stößt man dann doch relativ schnell an Grenzen.
Einschätzungen von unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg waren das. Besten Dank nach Rom. Europa tut sich schwer mit einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik, aber zumindest die finanzielle Unterstützung der besonders stark betroffenen Länder läuft weitgehend geräuschlos und unkompliziert ab. 190 Millionen Euro zum Beispiel bekommt Griechenland allein in diesem Jahr von der EU als Hilfe für die Integration der Flüchtlinge. Das Geld geben die Griechen unter anderem dafür aus, mehr als 20.000 von aktuell 70.000 Flüchtlingen dezentral in Wohnungen unterzubringen. Doch die griechische Regierung hat nun entschieden, viele Flüchtlinge müssen die Wohnungen wieder verlassen. Rodothea Seralidou über veränderte Prioritäten in der griechischen Flüchtlingspolitik.
In der Wohnung von Reza und Soraya im dicht besiedelten Athener Viertel Patisia. Sie leben in einem Zimmer, das ohne viel Schnickschnack eingerichtet ist. Ein Bett, ein alter Fernseher, unter dem Bett die Spielsachen ihres dreijährigen Sohnes Mohammed. Küche und Bad muss sich die afghanische Familie mit einer weiteren Flüchtlingsfamilie teilen. Doch das macht der 25-jährigen Soraya nicht viel aus. Diese Wohnung ist eine große Hilfe für uns. Früher haben wir in einem besetzten Gebäude gewohnt. Da haben Rechtsextreme Feuer gelegt. Ich hatte lange Zeit Albträume. Erst als wir hier hingezogen sind, konnte ich den Schock langsam überwinden. Seit 2 Jahren nun wohnt Soraya mit ihrer Familie hier. Die Wohnung hat ihnen die Hilfsorganisation Praxis zur Verfügung gestellt, eine Partnerorganisation des UNHCR. Deren Sozialarbeiter Thanasis Papadopoulos schaut regelmäßig nach dem Rechten, so auch heute. Der 28-jährige Reza erzählt ihm, sein Sohn Mohammed sei krank. Sie seien gestern mit ihm beim Kinderarzt gewesen. Thanasis hört aufmerksam zu. Auch eine Geldhilfe gibt es im Rahmen des Estia-Hilfsprogramms. Bei 2 Erwachsenen und einem Kind insgesamt 340 Euro. Doch für Familien wie die von Soraya und Reza, die schon längst als Flüchtlinge in Griechenland anerkannt sind, soll die Unterstützung bald auslaufen. Die ersten 600 müssen ihre Wohnungen verlassen. UNHCR-Sprecher Boris Tschetschekow erklärt den Grund. Estia ist eigentlich ein Programm für Asylsuchende. Wenn das Asylverfahren zu Ende ist, ist noch eine 6-monatige Frist vorgesehen. Diese wurde bisher immer wieder aufs Neue verlängert, sodass mittlerweile Flüchtlinge im Programm sind, die schon seit mehr als 19 Monaten ihren Asylbescheid in der Tasche haben. Deswegen hat die griechische Regierung nun beschlossen, dass diese Flüchtlinge ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein Grund dafür ist, dass weiterhin neue Flüchtlinge ankommen, die dringend Unterkunft und Unterstützung brauchen. Das Programm ist schließlich für sie vorgesehen. Der UNHCR-Sprecher hätte sich aber eine längere Übergangsphase gewünscht und sagt, es müsse nun mehr für die Integration der Flüchtlinge getan werden. Griechenland hat letztes Jahr eine Strategie vorgestellt, die klären soll, wie Flüchtlingen nach der Anerkennung geholfen werden kann, mit Sprachkursen, mit Bewerbungstraining und mit Hilfe bei der Arbeitssuche. Wir unterstützen nun die Regierung, diese Strategie auch umzusetzen. Denn durch die Wirtschaftskrise ist es sogar für Griechen nicht leicht, eine Arbeit zu finden. Für Flüchtlinge ohne Sprachkenntnisse und ohne die Vernetzung von Familie und Bekannten ist es noch schwieriger. Die griechische Sprache lernen. Bisher passiert das nur sporadisch und wenn die Flüchtlinge selber nach Angeboten suchen. Für Reza und Soraya hatte das von Anfang an oberste Priorität. Sie besuchen einen kostenpflichtigen Griechischkurs für Ausländer an der Universität Athen. Eine Investition für die Zukunft, sagen sie. Was sie nach dem Estia-Programm erwartet. Es wird nicht leicht, wenn wir aus der Wohnung raus müssen, das wissen wir. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir Arbeit finden werden. Und wir legen für den Notfall Geld zur Seite. Von den 340 Euro, die wir monatlich bekommen, mindestens 100 Euro. Wir haben ja ein Kind, damit wir nicht auf der Straße landen.
Griechenland kürzt seine Hilfen für anerkannte Flüchtlinge. Über die Folgen war das ein Beitrag von Rodothea Seralidou aus Athen. Und Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Susanne Fritz und einem Einblick in das Leben von Indiens heiligen Männern. Die Wandermönche leben weltabgewandt und asketisch. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.